Der Umstieg auf erneuerbare Energie ist für unsere Zukunft essentiell. Die Wasserkraft liefert in Österreich eine stabile Basis in der Stromversorgung. An sonnigen und windstillen Tagen kommt viel Solarstrom dazu. Auf der anderen Seite, wenn es bewölkt ist und windreich, dann springt die Windenergie ein. Und damit ist das die perfekte Ergänzung. In diesem Podcast rücken wir Österreichs Windräder in den Fokus und geben Antworten auf viele spannende Fragen.
Abenteuer Windkraft. Alles dreht sich um Energie. Folge 5: Der König der Lüfte. Wie ein Windrad genau funktioniert. Das Geräusch, das du gehört hast, ist der Augenblick der Wahrheit. Wenn Sebastian im Inneren des Turms den Karabiner auf der Stahlleiter einhakt, um gut gesichert zur Windradplattform klettern zu können.
Genau, also ein Schlüsselsystem, dass man wirklich erst startet, wenn das da fix zugemacht ist. Dann sieht man dann Schlüssel oder die Lüftführige und so quasi die Anlage starten kann. Es gibt so eine bei einer ganz großen Anlage, bei einer kommt bei der 126er, die wirklich
gleich. Mein Name ist Sebastian Weber. Ich bin studierter Meteorologe. Das Wetter ist meine große Leidenschaft. Und daher interessiert mich, wie man die Kräfte der Natur am effektivsten für die Stromerzeugung nutzen kann. Heute schaue ich mir mal an, wie so ein Windrad funktioniert. Dafür bin ich zum Windpark Bruck an der Leiter gefahren und habe mich mit den Windkraftexperten Markus und Alexander getroffen. Was für eine Aussicht, muss man sagen. So viele Windräder, schöne Wiesen und Felder und viel Wetter sieht man heute auch. Die Schauer peitschen da durch. Heute bestes Windradwetter.
Wunderbar ist das heute, ja. Guter Wind. Leider ein bisschen Regen dabei. Aber
werden wieder sauber, die Windräder.
Schöne Elemente. Jetzt merkt man die Natur und die Energie, die drin steckt. Wunderbar ist das heute.
Wie hoch sind wir da jetzt?
Genau, wir sind jetzt auf 135 Meter. Ist noch eins von den kleinen Windrädern, sagen wir es so. Mittlerweile wieder schon höher gebaut. Genau.
Ich merke das Schwanken, merke ich auch voll die ganze Zeit. Da geht es richtig dahin. Neben mir steht übrigens der Markus. Du bist ein richtiger Windrad-Experte. Kennt sich mit der Technik bestens aus. Und vor allem auch wichtig, die Sicherheitstechnik, die man herum braucht. Wir haben beide ein Klettergeschirr, Brust- und Sitzgurt an. Und sind da bestens gesichert. Ich muss sagen, ich fühle mich wohl aufgehoben bei dir. Danke vielmals. Eine spektakuläre Vortaufe erstens und durch den Blick herum grandios, da kommt die Taufe.
Das stimmt, genau. Man braucht eine spezielle Ausbildung dafür, damit wir da herumarbeiten dürfen. Und für die haben wir natürlich eine Ausnahme gemacht und die ist super eingewiesen. Du hast das super erledigt. Wunderbar.
Sind wir rum. Und heute haben wir so Böen, also ich habe zuerst nachgeschaut, in die Messstationen, die haben Spitzenböen 70 km/h. Das ist fürs Windrad eigentlich ganz, ganz gut.
Sagen genau die Windgeschwindigkeiten, in denen das Windrad in seiner maximalen Leistung laufen kann, so haben wir das gern.
Aber zu viel Wind ist dann auch nicht gut fürs Windrad. Was wären so die Maxima von den Windspitzen her?
Das Windrad ist bei seiner Nennlast so bei 12 Meter pro Sekunde. Das waren die um die...
Bei 3,6 muss man rechnen, kommt man ungefähr auf, genau. Sagen wir mal 40 km/h.
Sagen wir 40 km/h, da haben wir so die Nennleistung. Und geht dann rauf so auf 100 km/h, wo es dann langsam wieder abregelt und schließlich und endlich dann wieder auf Null geht, weil es einfach zu viel Wind ist. Und damit hier keine Schäden entstehen, reduziert die Anlage jetzt seine Leistung, ist aber trotzdem in Bewegung. Man würde es jetzt von außen gar nicht merken. Ne?
Aber eben jetzt haben wir es quasi in den Wind hineingestellt, der Flügel ist ganz flach, somit dreht sich das Windrad momentan nicht, weil wir erhoben sind.
Genau.
Sicherheitsaspekt.
Wenn wir auf dem Windrad arbeiten, wird das Windrad abgedreht, aus Sicherheitsgründen, genau.
Und dann, wenn wir wieder unten sind, dann sozusagen stellt die Anlage die Flügel wieder steil sozusagen in den Wind und fängt wieder voll viel Wind ab, die Fläche, und dann beginnt es zu drehen.
Genau, die Rotorblätter pitchen rein, sagen wir, und die Anlage beginnt wieder zu drehen.
Das macht es vollautomatisch?
Das macht die Anlage von ganz alleine. Das ist eine gute Sache. Vielleicht noch interessant, es gibt Anlagen, die haben den Rotor vorm Turm, andere haben ihn wieder hinterm Turm. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es besser ist, vor dem Turm den Rotor zu haben. Weil jetzt, wenn man das Rotorblatt hinterm Turm vorbeigeht, hat es einmal gar keine Leistung und kriegt damit ein riesen Drehmoment auf dem Rotor drauf. Darum ist es besser, es ist vorne. Da ist dieses Ungleichgewicht nicht so groß.
Ja. Und dieses, weil jetzt spüren wir es gerade wieder, diese Böigkeit, macht es dem Wind aber auch was aus? Also wenn der Wind reißt jetzt gerade wieder voll an, kommt wahrscheinlich der nächste Schauer daher. Kann das Windrad damit umgehen?
Man merkt es dann schon in der Leistung, dass es ein bisschen reduziert, aber es fängt halt diese Böe auf, indem es die Rotorblätter rauspitcht und dadurch weniger Drehzahl hat, somit weniger Leistung, aber es sind kleine Momente, die fängt es aber ganz gut ab. Genau. Und verteilt sie über den ganzen Windpark, somit macht eine Böe jetzt nicht so einen großen Ausschlag in der Endleistung.
Wir stehen übrigens in bester Gesellschaft, da sind die Windräder vom Bunker dabei.
Genau.
Und da sind immer mehrere beieinander. Stören sich die Windräder gegenseitig auch, dass quasi, wenn ein Windrad jetzt vor uns gesetzt wäre, dass das zu viel Energie rausnimmt aus dem Wind und das Windrad dahinter dann weniger Wind abbekommt?
An und für sich ja. Darum haben wir große Distanzen zwischen den Windrädern, damit der Wind sie wieder aufbauen kann und der Verlust beim hinterstehenden Windrad nicht so groß ist. Also in Hauptwindrichtung haben wir so fünfmal den Rotordurchmesser. Und in Nebenwindrichtungen sind so 3 Meter der Rotordurchmesser.
Auf jeden Fall faszinierende Technik.
Man sieht jetzt auch schön, wir sind, da drüben ist noch ein älteres Windrad, das hat nur so 65 Meter Höhe und mittlerweile sind wir doppelt so hoch. Man sieht dann schön rüber, man kann von oben drauf schauen aufs andere Windrad. Das finde ich immer recht interessant.
Ja, voll interessant ist das. Also die Technik muss man sagen, echt brillant. Und aus meteorologischer Sicht muss man wieder sagen, da gibt es ja die Rauigkeitslänge, wenn man ganz am Boden ist, bei 0,1 mm im Gras drin, hört der Wind ja irgendwann auf. Und dann heroben jetzt, kann man sich sagen, verdoppelt, verdreifacht, also exponentiell nimmt er da schlagartig zu.
Darum ist es wichtig, höher zu werden, weil der Wind dann stärker wird und auch gleichmäßiger, was jetzt für den Strom produzieren wieder besser ist. Das ist der eine Punkt, warum sie immer größer und höher werden. Und größer und ist natürlich der rote Durchmesser, hat auch einen großen Ausschlag oder Einfluss auf die Energiegewinnung. Je größer der rote Durchmesser, umso höher der Ertrag. Darum werden die Rotorblätter auch immer größer.
Die Lichter gibt es deswegen, weil das Windrad in der Nacht sichtbar sein muss, wenn ein Flugschauer fliegt oder ein Flugzeug. Aber das wird jetzt dann, die blinken dann nicht mehr die ganze Nacht.
Es wird ein Gerät nachgerüstet, das erkennt, wenn ein Flugzeug sich nähert und würde dann erst das Licht aufdrehen. Bei den Lichtern hat es auch sehr viel Dauer. Am Anfang haben sie in alle Richtungen, war das nur Glühbirnl, dann jetzt haben wir schon LEDs, die nur vertikal leuchten. Früher haben sie in alle Richtungen geleuchtet, um die Lichtverschmutzung sozusagen so gering wie möglich zu halten. Ne? Also da entwickelt sich ständig was.
Und ich muss sagen, man wird den Wind auch gewohnt.
Also ja, irgendwann so. Ist es angenehm.
Super, also wir haben schon vieles und jetzt gehen wir mal runter. Danke, echt cool. Super interessant. Nach gefühlt 1000 Tritten sind wir die Leiter jetzt wieder runtergekommen und schön warm ist uns jetzt da. Jetzt mal viele Komponenten gesehen von so einem Windrad, aber da stellt sich die grundlegende Frage, kannst du einfach erklären, wie so ein Windrad funktioniert?
Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie beim Flugzeug. Also du hast vorhin die Rotorblätter, die werden bewegt, der Wind durchstreift und wie beim Flugzeug hat man hier auch das Prinzip des Auftriebs. Dadurch fängt sich der Rotor zu drehen an. Dahinter geschaltet sind dann mechanische und elektrische Komponenten, die die Drehbewegung in eine elektrische Energie umwandeln. Genau. In diesem Fall haben wir Windrad, ein getriebeloses Windrad. Das bedeutet, wir haben vorne einen großen Generator, der direkt im Rotor drin sitzt. Der produziert einen Wechselstrom, den wir hier wieder gleichrichten. Nach der Gleichrichtung kommt es runter in die Bodenstation und in der Bodenstation sitzen die Wechselrichter, die den Strom produzieren, mit dem wir einspeisen möchten, beziehungsweise den wir halt kennen, der aus der Steckdose kommt. Dahinter geschaltet haben wir dann noch einen Trafo, der die Spannung produziert, die wir brauchen, um ins Umspannwerk einspeisen zu können.
Das heißt, quasi oben in der Nabe haben wir den Generator schon in der Nabe drinnen eigentlich. Wo die Rotorblätter sitzen.
Genau.
Da ist der Generator und der liefert den Strom und da kommt das Windrad hinunter.
Genau.
Und dann noch ein paar Mal umwandeln, geht er ins Elektrizitätswerk.
Genau. Also gibt es 2 verschiedene Methoden. Es gibt eben die getriebelose Anlage oder Getriebeanlage. Wenn wir Getriebe haben, haben wir vorhin halt auch diesen Bereich der Rotor, der sich dreht. Dahinter das Getriebe, der aus dieser langsamen Drehbewegung eine schnelle Drehbewegung macht und dahinter geschaltet sitzt dann der Generator, der dann den Strom produziert, mit dem wir dann arbeiten können.
Wie geht so ein Windrad um, wenn der Wind einmal stärker, schwächer weht? Kann sich das selber regeln?
Die Anlage ist so ausgestattet, dass sie Windböen kompensieren kann. Das heißt,
Es wird dann einfach anhand der Blattstellung die Drehzahl konstant gehalten und so gewährleistet, dass der Strom halbwegs gleichmäßig kommt.
Das heißt, die Rotorblätter draußen kann man anstellen, also die kann man drehen?
Genau, die Rotorblätter sind einzeln zu verstellen. Und mit dieser Verstellung kann man so quasi das Antriebsmoment regeln vom Rotor.
Das heißt, je stärker die Rotorblätter da in den Wind, oder je mehr Fläche die Rotorblätter den Windangriffsfläche bieten, desto schneller dreht sich das Windrad dann. Macht der Regen dem Windrad was aus?
Nein, kann man klar sagen, Regen,
Schnee,
ist egal. Ja.
Und wir kennen sie ja, zumindest die kennen es vom Surfen und Segeln, der Wind bei uns ist recht böig und er dreht dann auch ganz gern relativ schnell. Wie macht das Windrad das?
Das Windrad hat oben einen Windsensor, der schaut immer, wo der Wind herkommt und die Position der Gondel wird auch überwacht. Und wenn diese zwei Messergebnisse voneinander abweichen, erkennt die Anlage, der Wind kommt woanders her und dreht den Wind hinterher.
Eigentlich ganz schön intelligent, so ein Windrad.
Super, macht er das ja.
Gleich die Natur aus. Eine grundsätzliche Frage, die man schon öfters gestellt hat, wie ich die Windräder gesehen habe, warum sind immer genau drei Rotorblätter drauf?
Gute Frage, ja genau. Also es hat einmal Windräder gegeben mit einem Rotorblatt, mit zwei Rotorblättern, aber schlussendlich hat sich herausgestellt, drei Rotorblätter ist das Beste. Einerseits hat man eine gute Verteilung der Gewichte, so ein Rotorblatt ist nicht gerade leicht. Und andererseits sind natürlich vier oder fünf Rotorblätter wieder zu viel. Du brauchst wieder Energie, die du reinstecken musst. Du musst Elemente neu bauen. Das heißt, du hast einen Kostenfaktor. Und andererseits macht jedes Rotorblatt, macht einen Windschatten, nennt sie das. Und wenn das zweite Rotorblatt kommt und in diesen Windschatten reinfällt, verliert es den Antrieb.
Das heißt, quasi, das ist genau ausgemessen, dass jedes Rotorblatt genug Wind kriegt, erstens. Und das auch nicht so schwer ist wie die Rotornarbe oben.
Genau. Auch die Belastung auf die Lager sind dadurch gut verteilt, weil du dann ein Rotorblatt ist unten, zwei sind oben oder umgekehrt und du hast dann immer oben die große Last und unten ist ein bisschen weniger Last und die Differenz wird so ein bisschen besser ausgeglichen.
Was wiegt denn so ein Windrotorblatt? Wie sagt man da, ein Rotorblatt?
Na, hier bei dem Windrad sind wir ungefähr bei 15 Tonnen.
Ein Rotorblatt. Ja. Wir haben drei oben. Ganz schönes Gewicht
bauen. Da muss man schon gut festhalten.
Ja. Habe ich mich gefragt, was ist so ein Windrad oder der Turm hat auch ganz schöne Belastungen. Wenn der Wind geht, merkt man, der ganze Turm bewegt sich ja auch.
Genau.
Das ist dann irgendwann zu viel des Guten wahrscheinlich.
Ja, das kann natürlich auch Grenzwerte überschreiten. Dann dreht sich die Anlage ab und die Serviceteams kommen, um das zu überprüfen.
Und das Windrad da, wo wir da stehen, da sieht man auch, das sind so Betonelemente unten, oder? Gegossen und dann oben irgendwann mal kommt, dann ist das dann aus Eisen oder Stahl.
Genau, hier haben wir einen Hybridturm, nennt sich das. Unten der untere Teil ist aus Beton und oben drauf gestickelt wird so quasi Stahlelemente und dann kann man ein bisschen variieren an der Höhe. Dem
wieso macht man das? Wegen der Festigkeit, Standfestigkeit? Oder?
Ist mehr so eine Produktionsgeschichte. Einerseits auch die Standfestigkeit wird dadurch erhöht. Der Betonturm ist ein bisschen fester als ein Stahlturm. Ja, die Kombination ist in dem Fall das Gute, weil man unten einen festen Betonturm hat und obendrauf das Stahlelement, das ein bisschen elastisch ist, das dann auch so quasi Windböen ein bisschen schlucken kann und die Belastung aufs Windrad minimiert.
Nein, man muss sich vorstellen, der ist 135 Meter hoch, der Turm, und dann sitzt das Gewicht an oben, da ist ganz schöne Kräfte, sind im Spiel. Bei diesem Windrad jetzt kann man sagen, wie schnell sich der Rotor da dreht?
Bei diesem Art Windrad haben wir jetzt eine Rotordrehzahl von 14, 15 Umdrehungen pro Minute. Das ergibt sich einerseits aus dem, was Strom produziert wird. Wir haben diesen Generator, der eine gewisse Frequenz haben muss, beziehungsweise auch an der Blattspitzen Geschwindigkeit, die halt nicht schneller werden darf. Sonst kommen wir hier in den Überschall und dann wird es recht laut.
Ah, okay. Das heißt, ganz draußen natürlich hat es eine große Geschwindigkeit, das Rotorblatt
genau.
Weiter drinnen nicht zu hören. Ja. Viele fragen sich dann auch, warum stehen Windräder manchmal still?
Zum Beispiel, wenn wir drauf sind, also wenn drauf gearbeitet wird, die Windkraftanlage wird gerade aufgebaut, darum steht sie noch, ist noch nicht in Betrieb gegangen, dann...
Zu wenig Wind gibt es
auch? Es gibt natürlich auch zu wenig Wind, das stimmt, oder wie wir so besprochen haben, wo ich da gezeigt habe, Turmkabel hängen im Turm und können sie eine gewisse Anzahl eindrillen oder verdrehen und danach bleibt die Anlage stehen und...
Wieder
in die andere Richtung, damit die Kabel wieder gerade hängen. Dann gibt es noch
zu viel Wind gibt es
auch. Zu viel Wind gibt es auch, aber dann fällt es nicht so auf, weil dann geht eh keiner mehr raus und schaut, ob es gut aussteht. Dann kann sein, dass im Umspannwerk Erwartung ist. Dann müssen wir auch unsere Windräder abdrehen. Was gibt es noch? Es gibt, wir haben zum Beispiel Schattenabschaltung. Das bedeutet, wenn unser Schatten vom Windrad auf ein Haus fallen würde, dann drehen wir in der Zeit, wo das passiert, das Windrad ab, damit der Bewohner keinen Schattenschlag hat.
Dann, wenn man der Schatten vom Rotorblatt kommen würde.
Genau.
Also gibt es eigentlich viele Gründe, die gar nicht so offensichtlich sind auf der Welt.
Genau, ja.
Jetzt waren wir heute weit oben und habe ich gesehen, es gehen unglaublich viele und starke Kabel runter. Auf was muss ich da genau aufpassen, wenn ich darin arbeite? Das ist, glaube ich, gar nicht so ungefährlich.
In erster Linie, Windrad ist ein elektrischer Betriebsraum. Das bedeutet, wenn du darin arbeiten willst, brauchst du elektrotechnische Ausbildung oder musst zumindest elektrotechnisch unterwiesen sein, um die Gefahren des elektrischen Stroms zu erkennen. Wie du genau gesagt hast, der ist hier überall. Jeden Schrank, den du aufmachst, überall steckt der Strom drin. Und du musst wissen, was du tust.
Gibt es da auch mal einen kurzen Herren im Windrad? Gibt es das?
Natürlich, elektronische Bauteile werden kaputt und dann geht schon mal was in die Luft, sage ich mal. Gell? Aber bis jetzt haben wir noch alles reparieren können.
Dauert das lang, bis man den Fehler dann fängt? Das ist ja ein Riesenbauwerk.
Genau, die Anlage selber gibt uns ja einen Fehlercode vor, der passt halbwegs meistens. Manchmal da liegt er völlig daneben und dann kann schon mal passieren, dass du länger brauchst.
Und viel Erfahrung.
Und viel Erfahrung und Geduld brauchst du dann, ja. Und einen Kollegen, der dich unterstützt.
Genau, alleine schafft man was nichts. Das braucht immer kurz Team, gell? Wie lange lebt so ein Windrad im Durchschnitt, das richtig gute Energie bringt und leistet?
Der Anlagenhersteller gibt so 20 Jahre vor, dass das Windrad hält. Wir haben betreiben jetzt mittlerweile ältere Anlagen, die schon über 20 Jahre alt sind. Und wir betreiben neue Windrahlen, die gerade frisch aufgebaut worden sind. Genau, wir sind da überall mittendrin.
Wo man sich immer bestrebt, dann auch sozusagen dann irgendwann wieder mal zu erneuern.
Genau, die Idee ist, 5 Windräder wegzugeben, dafür nur 3 hinstellen, die aber von der Leistung wesentlich größer sind und man dadurch mehr produziert. Genau, das nennen sie dann Repowering.
Effizienter werden. Genau. Jetzt habe ich da heute ganz exklusive Einblick gekriegt bei dir im Windrad. Das darf natürlich nicht jeder, aber es gibt gleich in der Nähe ein Besucherwindrad mit einer Aussichtskanzel. Habe ich gesehen, da kann jeder hingehen eigentlich.
Genau, wir bieten an eine Besichtigung einer Windkraftanlage. Ich finde das recht toll, wenn man dann wirklich sieht und oben steht, unterhalb der Gondel, wie der Wind geerntet wird. Man merkt, wie sich das Windrad bewegt, wie das du heute auch bemerkt hast. Das ist ganz, ganz ein interessanter Moment.
Danke, Markus, für deine Zeit und wirklich voll interessante Einblicke.
Gerne.
Wusstest du, dass eine moderne Windanlage mit 7 Megawatt Leistung Strom für etwa 5.700 Haushalte generieren kann? Wusstest du, dass in Österreich derzeit über 1.400 Windräder stehen? Davon über 800 in Niederösterreich. Wusstest du, dass man mit dem Strom, den ein Windrad in einer Stunde erzeugt, 126.000 Stunden Fernsehen kann? Das sind 5.250 Tage bzw. 14 Jahre.
Das Maisfeld und die Wiese wiegt sich da im Wind. Bei mir steht jetzt der Alex Schwarz. Und Alex, du bist Projektleiter. Das heißt, du suchst die besten Standorte, wo man Windparks bauen kann, natürlich im gesetzlichen Rahmen. Ist das schwierig?
Das ist sehr anspruchsvoll teilweise, ja. Also man hat halt sehr viele verschiedene Rahmenbedingungen, die man da abklären muss und auf die man Rücksicht nehmen muss. Genau, aber es ist deshalb auch sehr interessant.
Was sind so bei einer Windparkplanung die Must-Haves und die No-Gos?
Die Must-Haves waren ganz klar natürlich ein ausreichender und ein konstanter Wind. Also dass man genug erzeugt. Dann braucht man einen ausreichenden Abstand zum Wohnbauland. Also das waren in Niederösterreich zum Beispiel mindestens 1200 Meter zum Wohnbauland. Man soll halt den Strom irgendwo einspeisen können. Also man soll halt jetzt nicht ganz fernab von einem Umspannwerk beispielsweise sein, damit man da den Strom einspeisen kann. Ja, das waren eigentlich eh so die wichtigsten Sachen.
Und nach solchen Regionen suchst du dann konkret?
Genau, also Wir haben da Planungstools, wo wir eben die ganzen Parameter hinterlegt haben. Alle möglichen Puffer drinnen, wo man Abstand halten muss. Da haben wir auch dann kritische Gebiete eben exkludiert, wie Naturschutzgebiete. Und dadurch können wir uns eben Gebiete genauer anschauen und da versuchen eben interessante Gebiete zu finden.
Und jetzt sagen wir mal, du hast ein Gebiet gefunden. Also das war super für uns, geht nur Gewind. Und dann habe ich gesehen, werden die Windräder nicht kreuz und quer gebaut. Da ist ein System dahinter. Welches System steckt da dahinter?
Also man versucht natürlich einerseits, möglichst viel Windräder auf einer Fläche zu installieren. Also natürlich, um den Energieertrag da zu maximieren, die Leistung zu maximieren. Aber man muss andererseits auch aufpassen, wenn das Layout natürlich zu dicht wird, kommt es zu Abschattungseffekten. Also das heißt, wenn Windräder sehr nah beieinander stehen oder hintereinander stehen, hast du einfach nehmen sie sich gegenseitig im Wind weg. Genau, also du hast Reduktionen von den Windgeschwindigkeiten und dadurch eben auch nicht so einen hohen Wirkungsgrad, wie wenn die jetzt ganz frei stehen. Also das ist immer dann so eine Abwägung zwischen sehr dichten Layout und eben auch darauf schauen, dass man da nicht zu viel Abschattung hat.
Und es ist natürlich ein sensibles Thema, wenn man da jetzt einen großen neuen Windpark baut. Wie beziehst du da die Anwohner mit ins Projekt ein, wenn ihr neu baut?
Ja, also uns ist es immer sehr wichtig, dass wir da eben, wenn wir wirklich sehen, es kommt zu einem Projekt, wir kommen weiter mit der Grundstückssicherung und mit der Gemeinde, dass wir dann schnell an die Gemeindebevölkerung ergängen, dass wir die mit Infoveranstaltungen eben aufklären über das Projekt, dass wir da auch zeigen, was wir vorhaben und was das für Vorteile für die Gemeinde bringt. Und dadurch will man einfach sagen, transparent in der Kommunikation. Und dann können sie sich auch beteiligen. Also wir,
das ist der Vorteil jetzt, oder?
Genau, das wären die Vorteile. Also wir bieten da den Gemeindebürgern und Bürgerinnen etwa das Klimasparen an, wo sie sich am Projekt beteiligen können. Und ja, einen Stromtarif bieten wir auch an, dann immer viel.
Das heißt, wenn du jetzt da wohnst und ein Windpark ist in deiner Nähe, kriegst du günstiger Strom?
Genau, du kriegst einen speziellen Stromtarif und profitierst dann vom Windpark.
Wir stehen jetzt direkt unter dem Windrad und hören eigentlich nur ganz ein leichtes Rauschen, oder? Das ist sozusagen, wie sich der Rotor dreht.
Genau.
Gibt es da auch Ideen, wie man das Geräusch noch mehr minimieren kann?
Es gibt eben das aerodynamische Geräusch, das man hört, ist durch den Strömungsabriss an den Rotorblättern. Man kann das reduzieren, indem man eben so Zackenstrukturen an den Rotorspitzen anbringt. Dadurch lassen sich die Geräusche reduzieren. Und wenn auch das dann nicht ausreicht, also wenn die Schalllimits noch immer überschritten werden, dann gibt es nur einen schallreduzierten Modi für die Windräder, wo dann einfach die Drehzahl und die Leistung reduziert wird, um die Limits dann einfach einzuhalten.
Merkst du selber, wenn du jetzt bei so einer Infoveranstaltung bist, bei Anwohnern, ist das größte Thema? Ist der Schall das größte Thema oder was beschäftigt die Menschen am meisten?
Ja, es ist schon ein sehr großes Thema. Also das kommt immer wieder, wie stark hört man die Anlagen, wie ist das Geräusch? Also das ist schon eins von den größten Punkten, auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich habe selber Haus gebaut jetzt gerade, habe eine PV-Anlage am Dach oben und überlege schon die ganze Zeit, dass man einen Stromspeicher sozusagen, einen Energiespeicher in den Keller stellt. Aber das macht er effizient, oder? Man holt den Strom untertags bei der PV. Wie wichtig wäre das für Windkraft?
Ja, es kann auch eine sinnvolle Ergänzung sein, weil eben du hast das angesprochen, man kann eben an sehr, sehr ertragsreichen Zeiten kann man den Strom eben zwischenspeichern. Und kann dann zeitversetzt den Strom wieder abgeben. Man spart sich dann beispielsweise in windschwachen Zeiten eben Backup-Kraftwerke wie Gaskraftwerke. Und dadurch kann das eine sinnvolle Ergänzung sein, auf jeden Fall.
Gibt es eine Saison bei der Windkraftproduktion? Also ja. Wo es Zeiten gibt, wo mehr Wind produziert wird oder auch weniger?
Ja, man kann bei der Windkraft sehen, dass es eben in den Wintermonaten eine stärkere Erzeugung gibt als in den Sommermonaten. Das ist auch der große Vorteil von der Windkraft. Also nicht nur in den Nachtstunden, sondern auch in den Wintermonaten die höhere Erzeugung. Und dadurch ergänzt sich das halt auch sehr gut mit der PV, die eben in den Sommermonaten mehr Strom erzeugt als im Winter.
Das heißt, durch die Sonne schmilzt wahrscheinlich dann der Schnee am Berg und dann werden sich die Stauseen füllen sich und wird dann weiter transportiert, die großen Donaukraftwerke hinunter. Ja, eigentlich ganz schön brillant.
Ja.
Danke, Alex. Ganz ehrlich, es war ein Erlebnis. Wir sind da im Hoch hinausgekommen heute, haben diesen riesigen Überblick gehabt über Bruck an der Leiter, 135 Meter, fast in der freien Atmosphäre. Der Wind ist uns um die Ohren pfiffen, Regen haben wir gehabt, also wettermäßig auch alles dabei. Ja. Faszinierend finde ich auch die Technik und dass so ein großer Turm da den ganzen Kräften der Natur standhält. Sehr beeindruckend.
Das Abenteuer geht weiter. In der sechsten Folge unseres Podcasts schauen wir uns an, wie der Strom vom Windrad zur Steckdose kommt. Dafür besuchen wir die Steuerzentrale der Austrian Power Grid. Außerdem blicken wir mit Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie, in die Zukunft der Windkraft. Abenteuer Windkraft. Alles dreht sich um Energie.